Jesus, segne unser Reden und Hören. Amen. Es gibt Zeiten, da sieht man kein Licht mehr am Ende des Tunnels. Das können persönliche Krisenzeiten sein, eine Krankheitsdiagnose, ein Todesfall in der Familie oder auch die Herausforderungen, die das Älterwerden mit sich bringt, wenn das Leben immer enger und immer mühsamer wird. Das kann aber auch die bedrückende Weltsituation sein, die wir gerade erleben. Der Krieg in der Ukraine, der Krieg im Nahen Osten. Wir haben heute im Gottesdienst Menschen aus der Ukraine und aus dem Iran unter uns. Und ich denke, wir können uns kaum vorstellen, was solche Situationen mit Menschen machen, wie belastend das ist, täglich so dramatische Nachrichten aus dem eigenen Land zu erhalten und dort um Freunde und Familienangehörige zu bangen. Wie schnell fühlt man sich da wie im dunklen Tunnel? Um uns, vor uns und nur zu oft auch in uns ist da nur noch dunkel. Man sieht kein Licht mehr am Ende des Tunnels. Wenn es gut geht, dann kann man dieses Licht am Ende des Tunnels vielleicht gerade noch glauben. Ganz ähnlich erging es den christlichen Gemeinden im ersten Jahrhundert in den römischen Provinzen im Gebiet der heutigen Türkei. Wir befinden uns etwa im Jahr 65 nach Christus. In Rom regiert Kaiser Nero. Unter ihm gab es die erste große Welle von Christenverfolgung. Hunderte von Christen sind in Rom zum Teil grausam ermordet worden. Im ganzen Römischen Reich hat sich dadurch die Stimmung gegenüber den Christen zum Negativen verändert. Der Apostel Petrus hat sich in diesen Jahren in Rom aufgehalten, also im Zentrum, in dem sich dieser Hass gegen die Christen entfaltet hat. In wenigen Jahren wird er selbst als Märtyrer sein Leben lassen. Was ihm Sorgen macht, das ist aber nicht sein eigenes Leben oder Überleben. Er hat die jungen Gemeinden in den römischen Provinzen im Blick, die jetzt unter Druck gekommen sind, besonders in jenen römischen Provinzen in der heutigen Türkei. Sie liegen ihm am Herzen. Mit seinen Gedanken und mit seinen Gebeten ist er bei diesen Menschen. Und ihn beschäftigt die Frage, wie kann ich diese Gemeinden, die Leute in diesen Gemeinden, die ja erst seit wenigen Jahren mit Jesus unterwegs sind, wie kann ich diese Menschen ermutigen, wie kann ich sie stärken, so, dass sie nicht nur das Dunkel ihrer jetzigen Situation sehen, sondern mitten im Dunkel der Gegenwart von Jesus Christus gewiss werden. Und dann beschloss Petrus, einen Brief zu schreiben an diese Gemeinde, diese Gemeinden, und ich lese uns aus dem ersten Kapitel des Petrusbriefes einige Verse. Bleiben Sie dazu bitte sitzen. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt über die Provinzen Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien verstreut sind. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott der Vater schon vor aller Zeit gefasst hat. Dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen. Zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden in reichstem Maß. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere und lebendige Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Soweit Ausschnitte aus diesem Brief des Petrus an die Gemeinden in diesen römischen Provinzen. Ich will durch diesen sehr, sehr inhaltsreichen Text nur einige wenige Linien ziehen. Ein erster Gedanke: herausgefordert, kein Licht am Ende des Tunnels. Die Situation dieser kleinen und ja noch ganz jungen Gemeinden in den römischen Provinzen war in der Tat sehr herausfordernd. Und schon in der Briefanrede wird das deutlich. Fremde in dieser Welt, nennt Petrus sie. Über die ganzen Provinzen ein Gebiet vielfach so groß wie Deutschland verstreut. Verstreut, ziemlich buchstäblich. Nur alle 50, vielleicht alle 100 Kilometer eine kleine christliche Gemeinde. Verstreut. Aber das ist ja nicht nur eine geografische Angabe, sondern das macht auch etwas mit uns. Das hat auch eine dimensionale, eine emotionale Dimension. Als verschwindend kleine Minderheiten leben diese Christen in ihren Städten und bekennen sich zu Jesus. Man fühlt sich isoliert, vielleicht eingeschüchtert, auf sich allein gestellt. Und so ein Brief, den Petrus hier schreibt, der erreicht einen ja nicht einmal ganz schnell per E-Mail. So ein Brief erreicht die Gemeinden auch nicht alle paar Tage oder Wochen, vielleicht sogar Monate, sondern bestenfalls alle paar Jahre. Verstreut, Diaspora steht hier im Griechischen. Und dann als Fremde leben sie in ihrem Umfeld. So spricht Petrus sie an. Fremde. Das sind sie nicht, weil sie Ausländer sind, sondern durch ihre Jesus-Nachfolge sind sie zu Fremden geworden. Durch ihren Glauben sind sie ihrer Umwelt entfremdet. Die Menschen um sie herum können nicht verstehen, dass sie jetzt mit ganz anderen ethischen Maßstäben leben. Sie können nicht verstehen, warum ihnen der Glaube an Jesus so wichtig ist. Warum ihnen dieser Glaube, warum ihnen dieser Jesus über alles andere wichtig ist. Und jetzt hat sich die Situation weiter zugespitzt. Petrus schreibt von Prüfungen verschiedenster Art, die sie durchmachen müssen, und manchem Schweren, das sie erleiden. Später im Brief wird er noch deutlicher vom Leiden reden, mit dem die Gemeinde und die einzelnen Gemeindeglieder konfrontiert sind. Er redet von Nöten, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind. Der Druck von außen ist gewachsen. Sie werden als Fremdkörper empfunden, Fremdkörper, die keinen Platz mehr haben und im schlimmsten Fall ausgemerzt werden müssen. Und ich denke, es ist nicht verwunderlich, dass da Fragen aufbrechen. Wie passt das zusammen, dieses Leiden? Mit unserem Glauben an Jesus, dem Herrn aller Herren, der, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Wie kriegen wir das zusammen? Zweifel macht sich breit, vielleicht bei einigen sogar Resignation. Und manchen von uns mag es ähnlich ergehen angesichts der Herausforderungen und Schwierigkeiten im eigenen Leben oder angesichts dem Geschehen in unserer Welt. Herausgefordert. Und zwar so heftig, dass man manchmal kein Licht mehr sieht am Ende des Tunnels und es manchmal vielleicht noch nicht einmal mehr glauben kann. Ein zweiter Gedanke, zugesprochen. Licht und zwar mitten im Dunkel des Tunnels. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die von Gott Erwählten, so beginnt Petrus seinen Brief. Von Gott Erwählte. Das stellt Petrus als große Überschrift über das Leben jedes einzelnen Menschen in diesen Gemeinden. Erwählt. Du bist, ihr alle seid von Gott erwählt. Egal, wie schwierig eure Situation ist. Egal, was ihr erleiden müsst, egal auch, wie es in euch aussieht, das alles hat nicht das letzte Wort in eurem Leben. Gott hat das erste und auch das letzte und entscheidende Wort in eurem Leben. Und er sagt, ihr seid von mir, von Gott Erwählte. Erwählt, dieser Zuspruch Gottes, der steht auch über unserem Leben, über meinem und deinem Leben. Gott hat eine Entscheidung getroffen über meinem Leben. Ich hatte schon einen Platz im Herzen Gottes, schon lange bevor ich geboren wurde. Petrus formuliert das so: Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott, der Vater, schon vor aller Zeit gefasst hat. Ich spekuliere an dieser Stelle nicht, wie das ist mit Erwählung auf Gottes Seite und freiem Willen auf unserer Seite oder wie auch immer, sondern ich denke, an dieser Stelle sollten wir einfach staunen und danken und anbeten. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott, der Vater, schon vor aller Zeit gefasst hat. Gott trägt mich schon seit Ewigkeiten in seinem Herzen. Gott, der Schöpfer, hat mich ins Leben gerufen, ins Leben geliebt. Er hat mir das Leben geschenkt. Und mehr noch, Gott, der Erlöser, hat mir Neugeburt geschenkt. Und damit hat Gott mir nicht nur Leben, sondern ewiges Leben geschenkt. Unvergänglich, sagt Petrus. Etwas, was nie seinen Wert verliert, so formuliert er. Unvergängliches hat Gott in unser vergängliches Leben hineingelegt. Von Gott erwählt. Das steht unverrückbar über dem Leben all der Menschen, die damals zu diesen Gemeinden gehörten. Und es steht unverrückbar auch über unserem Leben. Auch wenn es um uns und in uns noch so dunkel aussieht. Zugesprochen. Da ist Licht, und zwar inmitten dem Dunkel des Tunnels, das uns noch umgibt. Ein dritter Gedanke, vergewissert. Petrus vergewissert die bedrängte Gemeinde, da ist auch Licht am Ende des Tunnels. Und zwar überwältigendes Licht, er nennt das die zukünftige Herrlichkeit. Und immer wieder taucht dieses Wort Herrlichkeit in seinem Brief auf. Und dass da Licht ist am Ende des Tunnels, das ist nicht nur eine vage Hoffnung. Das ist gewiss, weil das Ereignis, mit dem diese Hoffnung steht und fällt, schon geschehen ist. Weil dieses Ereignis in der Vergangenheit liegt und weil es uns deswegen eine gewisse Zukunft garantiert. Es ist der zentrale Vers in diesem Abschnitt. Ich lese ihn nochmal. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, übersetzen einige, oder für uns geläufiger, die Luther-Übersetzung, eine lebendige Hoffnung. Uns ist Zukunft geschenkt, Zukunft garantiert, weil Gott bereits in der Vergangenheit unsere Zukunft festgemacht hat. Jesus Christus ist aus den Toten auferstanden, hat dem Tod seine Macht entrissen und daran ist nicht mehr zu rütteln. Und mit Jesus werden auch wir auferstehen. Am Ende unseres Weges wartet Herrlichkeit, am Ende unseres Weges wartet der auferstandene Jesus. Er, ist das Licht am Ende des Tunnels. Und das ist kein Zweckoptimismus, auch kein billiges, zu billiges vielleicht, alles wird gut, kein vielleicht, kein hoffentlich, sondern dieser Pfosten, der ist schon fest eingeschlagen, an dem dieser Zuspruch festgemacht ist. Im Hebräerbrief heißt es an einer Stelle, die ich sehr liebe, diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet. Das heißt, unser Leben ist schon jetzt in der Ewigkeit Gottes verankert. Und deshalb eine feste Hoffnung, eine Verankerung, die nicht ausreißen wird. Ich liebe dieses Bild, dass mein Leben schon nach vorne festgemacht ist und dass ich mich an einer Ankerschnur festhalte, die in der Ewigkeit schon festgemacht ist. Und dann hält Petrus den Gemeinden nochmals Jesus vor Augen. Ja, der Weg, den ihr jetzt zu gehen habt, der ist nicht einfach. Er wird durch Schwierigkeiten und auch durch Leiden führen. Aber bedenkt, es ist ja auch der Weg, den Jesus selber gegangen ist. Auch der Weg von Jesus führte durch Leiden zur Herrlichkeit. Petrus schreibt, schon die Propheten des Alten Testaments kündigten sowohl die Leiden an, die auf Christus warteten, als auch die darauf folgende Herrlichkeit. Auch der Weg von Jesus führte ins Leiden. Aber das war keine Sackgasse. Es war auch kein Dead End, wie die Engländer sagen, also ein Todesende. Da war nicht Tod, sondern Auferstehung aus den Toten und schließlich erhöht zur Rechten Gottes des Vaters. Wenn ihr als Gemeinde also jetzt Spott erfahrt oder Verachtung erlebt oder Nachteile im Beruf oder Einschüchterung oder Drohungen oder gar Verfolgung oder in den Worten von Petrus Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind, dann lasst euch davon nicht täuschen. Lasst euch davon nicht runterziehen, dass ihr kein Licht mehr am Ende des Tunnels seht. Es ist nur für eine kurze Zeit, schreibt Petrus. Wir alle wissen, wenn wir mittendrin stecken, dann fühlt es sich an wie eine halbe Ewigkeit. Aber Petrus will eine andere Perspektive für uns eröffnen, Gottes Ewigkeitsperspektive. Und aus dieser Perspektive heißt es nur eine kurze Zeit. Auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet, ihr wisst, und ich füge hinzu, und wenn ihr es nicht mehr wisst, oder ihr begonnen habt, daran zu zweifeln, dann sage ich es euch noch einmal, ihr wisst, jetzt wieder Originalton Petrus, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Und Petrus schreibt weiter, daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die zukünftige Herrlichkeit widerspiegelt. Das heißt, mitten in den Schwierigkeiten, vielleicht auch mitten im Dunkel des Tunnels, darf sich in unserem Leben schon das Licht spiegeln, das am Ende auf uns wartet und von dort schon jetzt in unser Leben hineinleuchten. Seinem großen Erbarmen hat Gott uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von neuem geboren, haben jetzt eine sichere, lebendige Hoffnung. Eine lebendige Hoffnung ist uns geschenkt, weil wir im Leben und im Sterben mit dem auferstandenen Jesus Christus verbunden sind und auch im Tod mit ihm verbunden bleiben. Diese Gewissheit schenke uns Jesus. Amen.